Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Journalist und Autor Sebastian Pertsch. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Sebastian Pertsch ist 1981er Jahrgang und ein echter Berliner. Er hat zwei Berufe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Nachrichtenredakteur und staatlich anerkannter Erzieher. Seit 2006 ist er als Dozent für Journalismus und Social Media tätig und betreut nebenher die Schülerzeitung einer Berliner Grundschule. Als freier Journalist schreibt Pertsch über Kultur, Technik, Journalismus und Sprache, führt leidenschaftlich gerne Interviews und ist für den Satire-Podcast Eine Zeitung verantwortlich. Dazu kommt seit ein paar Monaten die Floskelwolke. Zusammen mit Autor Udo Stiel analysiert er täglich, wie Phrasen in den deutschen Medien benutzt werden und was sie bewirken.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr, am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach das Ganze im Internet. Ich weiß nicht, wie oft habe ich den Quatsch jetzt schon gesagt? Ich glaube, über 150, 160 Mal. Danach die Wiederholung im Internet. Warum nehme ich das nicht mal auf? Ich sollte so effizient arbeiten wie eine Programmiererin oder ein Programmierer. Das aufnehmen und dann spiele ich es einfach immer wieder ab. Allerdings würde das natürlich die Spontanität aus dieser Sendung nehmen, für die ihr sie ja einschaltet. Heute zu Gast ist Sebastian Pertsch. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Johnny Häusler. Und dann geht's gleich los mit einem Song, den Sebastian mitgebracht hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Endlich, was heißt endlich? Jetzt hätte ich mir fast verscherzt mit den anderen 160 Gästen. Aber wir haben ja hier eine geübte Stimme jetzt. Du sitzt nicht selten selbst vor den Mikros, ne?
Das ist richtig.
Erzähl mal ein bisschen, in welchen Zusammenhängen.
Na, ich habe vor allen Dingen als Nachrichtenredakteur und Nachrichtensprecher gearbeitet über viele Jahre. Vor allen Dingen im Privatfunk, beginnend bei Radio Andernach damals. Ich habe in Düsseldorf gewohnt zwischenzeitlich, obwohl ich als Urberliner ja eigentlich hier zu Hause bin. War vorher noch in Frankreich und bin danach nicht zurück nach Berlin gekehrt, sondern nach Nordrhein-Westfalen. Habe in Rheinland-Pfalz gearbeitet und bei verschiedenen Radiostationen in Nordrhein-Westfalen. Und dann bin ich halt vor ungefähr 6 Jahren zurückgekehrt und habe hier für einige Agenturen gearbeitet, die für Radiosender Nachrichten produziert.
Hast du so eine Nachrichtensprecherausbildung oder so ein Coaching?
Ja, also Sprecherausbildung.
Kannst du mal was Seriöses sagen?
Nee, um diese Uhrzeit nicht mehr oder noch nicht, je nachdem, wann man einschaltet, ob Montag oder Sonntag. Eine seriöse Nachricht sprechen. Natürlich, die Ausbildung, die ist ganz elementar, aber die ist keine staatlich anerkannte Ausbildung. Es ist keine, wo man festgelegte Inhalte hat. Man wird im Optimalfall immer wieder gecoacht. Es gibt immer wieder Airchecks, auch als Nachrichtenredakteur. Und dann sitzt man tatsächlich mit einem Profi und hört sich die Nachrichten an oder was man produziert, auch die Moderatoren. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Technik, um sich auch immer wieder zu hinterfragen, was ich vielleicht falsch mache. Und gerade wir Berliner, du bist ja auch Ur-Berliner, wir haben so ein paar sprachliche Probleme. Also wir kriegen es, glaube ich, mit dem PF nicht hin. Wir sagen Rheinland-Pfalz, nicht Rheinland-Pfalz.
Das stimmt.
Wir sagen, es wird so.
Das stimmt.
Das stimmt, genau.
Also das stimmt.
Das I kriegen wir auch nicht hin.
Nee.
Ganz schlimm. Und als ich dann nach Nordrhein-Westfalen gegangen bin und da begann für mich eigentlich eher so die Radiokarriere, da haben sie erstmal den Kopf geschüttelt. Das war ein bisschen unangenehm, obwohl mir das vorher gar nicht so geläufig war. Mhm. Es war eher so ein Print oder online oder so in diesem Bereich. Aber im Radio war ich dann tatsächlich so im deutschen Ausland und ja, war ein bisschen unangenehm, dass ich dann erstmal meine Sprache glatt bügeln musste.
Wir machen ja hier auch immer Airchecks von meiner Sendung und zwar, ich glaube, regelmäßig alle 5 Jahre. Das heißt, in 2 Jahren bin ich dran. Ich glaube, drei Jahre sind das jetzt hier oder ein bisschen länger. Aber ich kenne so eine Airchecks von früher noch. Mhm. Ich habe ja früher auch schon mal Radio gemacht und da kenne ich das auch. Ich habe es tatsächlich immer gehasst, weil geht mir nicht anders als jedem anderen, der oder die sich im Radio oder bei so einer ganz normalen Audioaufnahme hört, man ist immer wieder so ein bisschen überrascht von der eigenen Stimme und meistens mag man sie gar nicht so.
Ja, ich glaube, diese Airchecks sind auch deshalb ein bisschen unangenehm, weil es kratzt auch ein bisschen am Ego, ne? Also ja. man ist ja eigentlich Profi oder will es zumindest sein, und dann kommt irgendjemand und haut einem alles über den Latz. Also das ist kann im schlimmsten Fall kränkend sein oder persönlich kann man es aufnehmen, aber das ist, glaube ich, eher selten der Fall, ist meine Erfahrung auch bei Kollegen, weil gerade wir im Medienbereich ja genau diese Reflexionsfähigkeit benötigen. Also wir müssen uns ja auch ständig hinterfragen und es wird, glaube ich, anders angenommen, als wenn man als Laie irgendwie dabei.
Naja, es ist vor allen Dingen so, dass man immer, wenn man selber spricht, dann denkt man so, die Leute, die das hören, die haben jetzt so vor ihrem Ja, mit so vor Augen so ein Typ wie Steve McQueen, wenn sie das hören. Und dann hört man sich selber an und denkt, nee, es ist eher Daffy Duck oder irgendwie sowas. Also man, ja, es kratzt schon an der Eitelkeit, wobei jetzt wollen wir mal nicht irgendwie zu lange darauf rumreiten, weil in dem Moment, wo man sich erstmal selber dran gewöhnt hat, lebt man dann auch damit. Aber du, so, deine, trotz dieser, das ist jetzt das zweite Buch, ne? Zum Thema Sprache.
Nee, das ist das erste Buch. Das kommt vielleicht so ein bisschen rüber, weil wir auch so viel schon nebenbei machen.
War die Floskelwolke noch kein Buch?
Das war kein Buch. Daraus ist das eigentlich erst entstanden.
Okay.
Relativ früh, August 2014, sind wir mit diesem Projekt online gegangen. Mhm. Und kurz danach, also tatsächlich ein paar Wochen später, kam der Piper Verlag auf uns zu, was offenbar, was wir jetzt schon von mehreren gehört haben, so ein bisschen unüblich ist. Also es ist eher so, dass man als Autor ein Buch schreibt oder einfach Manuskripte schon abgibt bei 100 Verlagen und die alle sagen, danke, aber nein, danke. Und die sind relativ früh auf uns zugekommen, das heißt vor anderthalb Jahren. Und ja, da saßen wir auch grob ein Jahr dran an dem Buch. Also das erste Buch ist es schon. Wir schreiben halt noch so für das Medienmagazin Journalist und andere Sachen sind wir unterwegs. Ja, das schon. Aber das ist das erste Buch, auch mein erstes Buch.
Wie hat das angefangen mit der Floskelwolke? Oder nee, komm, wir machen erstmal Musik.
Mach mal Musik.
Bevor wir jetzt hier die ganze Show in einem Take durchmachen.
Bitte.
Wir hören Weezer mit Buddy Holly. Na, das nenne ich doch mal ein sehr variantenreichen Musikgeschmack, den du da mitgebracht hast uns. Lass die Musik an von Matzen. Gleich hören wir dann was ganz anderes, aber können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Ich habe ja selten so tolle Gäste, die schon im Vorfeld die Sendung bewerben wie du. Das war so toll. Irgendwie Facebook-Postings so, hey, Sonntag bin ich im Radio. Super, vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Nee, ich freue mich immer, wenn die Gäste auch sagen, ey, ich mach hier was, weil ich nicht der Einzige bin, der das twittert.
Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich Flux FM sehr schätze. Also das ist jetzt irgendwie keine Werbung, nur weil ich jetzt hier sitze. Ich schätze Flux FM, damals noch Mut FM, also wirklich seit vielen Jahren. Deine Sendung sowieso. Und deswegen, dafür muss man Promotion machen. Auch wenn man Journalist ist.
Super. Das freut mich sehr, weil ich es auch nicht wusste. Also ich hab das dann erst, du hast es halt geschrieben und ich wusste nicht, dass du die Sendung kennst. Also man hat schon, es haben ja nicht alle Leute Zeit, dauernd Radio zu hören. Dauernd am Sonntag. Die aber zwei Stunden.
Ich hatte dir, glaube ich, mal vor einem Jahr, da war es, als Farin Urlaub, glaube ich, bei dir war und bei der Wiederholung, da hatte ich dich, glaube ich, mal irgendwas gefragt über Twitter, direkt Nachricht.
Okay.
Da irgendeine Kleinigkeit, ja klar.
Stimmt, aber da hatten wir kurz einen Austausch.
Ganz kurz, ja. Aber natürlich, man kann auch nicht, auch deine Sendung kann man nicht, also das geht ja nicht. Also Sonntag ist sowieso mal für mich problematisch. Also um 12, 13 Uhr mache ich vielleicht die Augen auf. Montag geht's dann. Oder ich höre halt die Mitschnitte, klar.
Genau. Bist du ein Podcast-Hörer?
Nee. Also ich,
okay, klare Antwort.
Also ich hab ja auch schon selber Podcasts produziert, auch für ein sehr nettes Satiremagazin, eine Zeitung nennt sich das, bis vergangenes Jahr über mehrere Jahre hinweg. Das macht unglaublich viel Spaß, weil man auch mal, und ich komme ja wirklich von den Nachrichten und in eine Schauspielerrolle schlüpft und einfach mal was anderes machen kann. Das macht unglaublich viel Spaß, aber generell vor Mikro und mit Audio zu arbeiten. Aber abgesehen davon höre ich sie eigentlich nicht. Das interessiert mich tatsächlich fast nicht. Das sind eher so Sendungsmitschnitte. Mhm. Ihr stellt es ja bei Soundcloud, glaube ich, hoch, noch woanders und so. Das finde ich mal ganz spannend. Aber die Podcasts, die meisten jedenfalls, interessieren mich gar nicht.
Nee, ich weiß es auch nur vom Hörensagen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es jetzt in den letzten Jahren doch wesentlich professioneller geworden ist. Also
ja, Gott sei Dank.
Die Zeiten, in denen jeder Podcast mit einer halben Stunde voller ist das an? Ja. Angefangen haben. Ich glaube, die sind endgültig vorbei und die Podcast-Szene verprofessionalisiert sich ja gerade auch so ein bisschen. Bei Podcasts geht es mir ähnlich wie bei Videos. Ich mag immer noch geschriebenen Text, weil ich den überfliegen kann. Ich kann irgendwo hängen bleiben, das nochmal lesen und so. Und und die sind einfach zu lang. Ich habe keine langen Fahrwege.
Das ist das Problem, genau. Eben nicht einfach mal 3 oder 5 Minuten, das könnte man noch irgendwie überbrücken oder 10, aber wirklich diese sehr lang. Da gab es auch letztens auch mit Niggemeier und Lobo so ein Podcast, wo sie eine Stunde geredet haben. Es ist wirklich toll, aber ich lese sie lieber, weil das geht schneller. Also ich kann einfach sehr schnell lesen. Klar, als Nachrichtenredakteur, wenn du da tausende DPA-Meldungen und andere Presseagenturen da durchliest, da musst du ganz viel schnell lesen, auch überfliegen können. Und das finde ich effizient. besser.
Ja, es geht mir auch so. Ich sehe das bei meinen Söhnen, die zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn die sich mit irgendeiner Software mal beschäftigen, wenn sie das mal tun, dann wird halt nach so Anleitungen gesucht und dann gucken die sich YouTube-Videos an, was völlig cool ist, weil man auch sieht, was macht der da und wo muss man draufklicken und so. Alles völlig in Ordnung. Mich macht das irre, weil der erstmal, weiß ich nicht, du willst in Photoshop, keine Ahnung, die Nase gerade rücken. Ja, das mache ich jetzt nicht, aber als Beispiel hast du halt so ein Video, was erstmal 3 Minuten lang, hey, welcome back to my Photoshop Tutorial, bla.
Mit so einem ganz schlechten Mikrofon, wo es knackt
und Marsch und oder viel zu leise, dann dreht man die Lautstärke total hoch und beim nächsten Song, den man sich anhört, fliegen einem die Ohren weg. So ist das im Internet. Aber jetzt nochmal zurück zur Floskelwolke, aus der dann auch das aktuelle Buch entstanden ist. Habt ihr, wie ging das los? Udo und du, habt ihr euch zusammengesetzt und gesagt, man müsste mal, oder ist das so von alleine entstanden, oder war es eine total durchdachte Projektgeschichte?
Also durchdacht war es natürlich schon, weil wir da auch in dem Gebiet Profis sind und auch was Professionelles abliefern wollen. Aber wir haben uns nicht zusammengesetzt, wir kannten uns auch noch gar nicht. Und wir haben uns nicht einmal unterhalten vorher, wir haben nicht telefoniert. Das war tatsächlich so, wir haben nur über Twitter und per E-Mail kommuniziert. Mhm. Ich kannte ihn grob ein Jahr schon. Also er ist freiberuflicher Nachrichtenredakteur und Sprecher vor allen Dingen beim WDR 2 und im Deutschlandfunk. Also ein Profi seit knapp ein Vierteljahrhundert. Und er wusste halt durch bestimmte Projekte von mir auch, dass ich mich auch mit Technik gut auskenne, dass ich auch programmiere und solche Geschichten. Und er hatte mich gefragt, kann man nicht so die Floskeln in Nachrichten, die wir, also die Profis, sag ich mal, unter den Nachrichten sprechen, oh Gott, das wird jetzt schlimm.
Protestaktion vor dem Gebäude.
Ja, es ist natürlich, aber auch Protest war es natürlich auch von uns, weil das war unsere Motivation. Wir prangern dort Floskeln und Phrasen in Nachrichten an, nicht so im allgemeinen Plausch. Also wenn wir Floskeln austauschen, da gibt es manchmal Floskeln, die kann man nehmen, manche nicht. Aber in Nachrichten, wo es gerade auch eine Wertung gibt oder wo es Richtung Manipulativen geht, da sollte man sie vermeiden. Und das hat uns ziemlich genervt, weil unsere Kollegen oder Chefs im schlimmsten Fall das immer wieder reingebaut haben. Also in einer großen Nachrichtenredaktion kriegst du denn die Texte als Sprecher, schreibst sie nochmal ein bisschen um, damit das deinem Slang irgendwie ein bisschen besser passt. Und wenn da Floskeln und Phrasen drin vorkamen, das hat uns immer ein bisschen gewurmt. Und so kamen wir irgendwie aufeinander und so ist das Projekt entstanden. Und das machen wir jetzt seit 1,5 Jahren. Wir analysieren genau diese Floskeln und Phrasen. Wir haben jetzt ungefähr 140, die bauen wir immer weiter aus. Die, genau, und 2000 Medien sind das, die wir gerade analysieren und checken immer, wie häufig ein Begriff vorkommt.
Wie, dann geht ihr, also dann macht ihr so eine richtige Statistik?
Wir haben 20.000 Praktikanten. Nein. Also
wir habt ihr nicht?
Haben wir nicht. Nein. Nee, wir nutzen eine Schnittstelle von Google. Also das war erstmal so das Naheliegendste, dass wir eine Schnittstelle von Google nutzen. Die Suchmaschine von Google. Wir füttern die mit unseren 2000 Mediendomains und sagen, okay, jetzt gib mal einen Begriff wie Todeskandidat und sag uns, wie viele Treffer es gibt. Und aus diesen verschiedenen Trefferzahlen bilden wir unsere Wortwolke. Je nachdem, wie häufig es vorkam, wird das größer oder kleiner. Genau.
Okay. Das ist ja nicht so aufwendig.
Das ist nicht so aufwendig. Also wir planen gerade schon an einer neuen Website, die deutlich umfangreicher wird und wo wir auch andere Analyseformen mit einbauen. Denn natürlich, das ist halt das Problem, es gibt nicht ganz so viele Möglichkeiten über Schnittstellen und so weiter, sowas analysieren zu lassen.
Vor allen Dingen dann wieder keine Audiomitschnitte, ne? Auch schwierig. Naja.
Das, ja, also das wäre natürlich schon ein Traum, wenn man mal guckt, wenn Bosbach oder so bei Anne Will sitzt und dass man einfach mal so eine Sendung analysieren lässt. Da gibt es natürlich schon ein paar Softwares, ganz klar, aber die reichen nicht aus. Also das wäre natürlich schon ein Traum, wenn man sowas tatsächlich technisch
auswerten könnte. Ich hätte das gerne für diese Sendung hier. Ich hätte gerne eine Software. Und ich denke auch immer, solange solche Sachen nicht funktionieren, kann man auch noch nicht davon reden, hier von künstlicher Intelligenz und so einem Quatsch. Weil, also die KIs machen natürlich ganz irre Sachen und so, aber einfach nur so ein Gespräch zwischen dir und mir analysieren und auch nach den Stimmen unterscheiden und transkribieren. Mhm. Gibt's nicht.
Nee. Also jedenfalls ist das nicht praktikabel. Es gibt so ein paar Systeme, aber sauber läuft.
Sie wollen etwas Komplizierteres machen. Das können Sie mit Computern leider nicht anstellen. Wir hören jetzt Let's Stay Together von Al Green. Ist das so eine nostalgische Verbundenheit oder?
Ich mag das Lied sehr. Gibt es auch im, ich glaube, das Soundtrack vom Pulp Fiction, ne? da kommt das vor.
Also stimmt, Pulp Fiction ist ja voller cooler Songs.
Ja, nur. Nein, also mir gefällt dieser Song, da gibt es eigentlich gar nicht so eine große Verbindung. Ich mag diesen Song.
Ihr habt keine Ahnung, was hier los ist. Organisatorisch, technisch. Mann, einmal mit Profis arbeiten.
Ja, für 5 Minuten.
Nämlich nur. Mit mir. 5 Minuten lang einfach nur. Können wir das mal hinkriegen? Die Ärzte, deine Schuld. Du hattest vorhin schon Fahre in Urlaub im Programm. Jetzt nochmal die Ärzte. Du bist Fan, ne?
Ja, ganz klar. Die Ärzte schätze ich seit, naja, will ich sagen, solange ich auf der Welt bin. Aber mein Vater hatte die Musik auch schon damals gerne gehört. Und klar, dann steigt man irgendwann ein.
Wie lange gibt's denn die Ärzte jetzt? Lass mich mal kurz überlegen. Seit,
naja,
Farin war ja auch schon mal hier.
Ungefähr 60 Jahre.
Dirk war auch schon mal da.
Ja, Farin Urlaub, das war übrigens ein klasse Interview. Das hat mir auch gut gefallen. 81, ne, sind sie...
Müsste hinkommen, ja.
Mit ein bisschen Unterbrechung noch zwischenzeitlich. Was ich wirklich sehr schade finde, ist, dass das Racing-Team sich aufgelöst hat. Vor ein paar Monaten, ich glaube 1-2 Monaten, gab es dann irgendwie so einen Post auf der Website von Farin Urlaub, wo er gesagt hat, ja, danke für die Zeit und so weiter. Er hat nicht gesagt, ist Schluss, aber es klang für mich eher, okay, es ist Schluss und in 30 Jahren bringen wir nochmal ein Unplugged-Album oder so raus.
Keine Ahnung. Mit dem Symphonieorchester Babelsberg.
Ja, natürlich. Und mit Clüso natürlich. Der muss auch mit dabei sein.
Und Udo Lindenberg.
Ja. Und das ist wirklich schade. Die hatten im August in Berlin einen Auftritt. Da gab es ein interessantes Interview in der Abendschau, wo man damals nicht so genau wusste, was er eigentlich damit meinte. Er hatte irgendwie so erwähnt, er hat eigentlich so viel Raum und Platz in seinem Kopf. Es reicht eigentlich für 2-3 weitere Bands und so. Damals dachte man, ja, das ist halt so ein typisches Farin-Urlaub-Interview, aber mittlerweile weiß man, okay, und man hat es auch, oder ich habe es von ein paar Leuten, die die Band kennen, auch gehört. Also damals stand das schon im Sommerfest.
Okay,
jetzt ist Schluss. Das ist wirklich schade, weil die eine großartige Liveband auch sind. Und ich hoffe, die Ärzte gibt es weiterhin noch nicht, dass sie jetzt auch noch auf die Idee kommen, okay, wir machen noch ein, wobei Unplugged haben sie ja schon.
Das Irre ist ja, dass die offenbar ja auch beide, also nicht nur beide, alle drei übersprudeln von musikalischen Ideen und so. Und es passiert ja wirklich ganz, ganz selten. Ich meine, es ist ja auch schon mal geglückt vor einigen missglückt vor einigen Jahrzehnten, aber so eine zweite Band auf die Beine zu stellen, die auch die Hallen füllt und so, das ist schon, da muss man eine Menge Respekt vor haben.
Ja, auch Rott ist ein großartiger Musiker, spielt aber dann zum Beispiel in Abwärts, also Abwärts habe ich auch schon häufig live gesehen, denn aber vor gefühlt 20, 30 Leuten, was auch sehr geil ist, also so eine Punk-Rock-Musik, einfach da, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, von einer wirklich kleinen Crowd zu spielen.
Ja, ich glaube, der hat, also nehme ich mal an, ich glaube, der hat aber zum Beispiel auch ganz andere Ambitionen. Also
ja.
Der ist halt auch vielleicht nicht... Oder anders pop-orientiert, als es zum Beispiel Jan ist. Keine Ahnung.
Ja. Ja, also natürlich, das Racing-Team war sehr erfolgreich. Bela B. mit seinem Solo-Programm für seine Verhältnis, für die Leute, die erreicht, glaube ich, auch. Aber ist es klar, es ist was völlig anderes, wenn man was Zweites hat. Und bei Farin Urlaub ist ja nochmal was ganz anderes. Der tingelt ja auch größtenteils im Jahr in der Welt rum. Das ist ja auch, also ich glaube, hätte ich die Kohle, ich wäre auch nur weg. Also vielleicht...
Dann noch die Fotografie. Und
ja, also ein Tausendsasser hat man früher gesagt.
Ja, ein Tausendsasser, wo kommt denn das her, weißt du das?
Das ist ganz schön keck.
Weißt du das, was herkommt, Tausendsasser?
Nein, sag mal.
Nee, ich weiß es nicht.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie was.
Also was ist gemeint, wissen wir natürlich alle, jemand, der viele Dinge kann, aber wo kommt Sasser her?
Da müssen wir mal kurz Wikipedia befragen.
Nee, die Sendung ist Wikipedia-frei.
Ach so.
Es ist die Sendung der...
Der
ungefährlichen Inkompetenzen, aber die ist, nee, wir haben ja hier, ich sitze ja hier, ist so ein bisschen Matrix für Arme hier. Ich habe 3 Monitore vor mir, einer ist schwarz, also der ist aus, aber für dich sieht es natürlich total irre aus, von deiner Seite
das
aus.
Ist großartig.
Auf dem anderen ist irgendwas, wo ich Angst habe, da darf ich auf keinen Fall raufklicken, ansonsten bricht das Programm zusammen. Und ich habe natürlich vor uns den Musikfahrplan, wie wir das hier nennen. Okay, wir hören Reinhard Grebe. Sebastian Pertsch ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick, eine Hälfte der Floskelwolke und jetzt mit ersten Buch. Oder wie kam ich drauf, dass die Floskelwolke schon ein Buch war? Die Website ist ausgezeichnet worden, ne? Mit dem Grimme Online.
Wir haben den Grimme Online Award nicht gewonnen, aber wir wurden nominiert von 1400, die sich da beworben
das
haben.
Reicht.
Und aber immerhin den Günter Wallraff-Preis für Journalismuskritik. Hört sich großartig an, ist auch glaube ich, ein großartiger Preis, aber wir waren die Ersten, die den Preis bekommen haben.
Da kannte ihn noch keiner.
Nee.
Nee, aber das ist das ist eine Frage, die ich dir auch stellen würde. Das ist schon, das ist ja kein Sprach oder so ein Kritikprojekt oder so, sondern da steht ja schon nochmal eine journalistische Absicht dahinter. Also so ähnlich wie Niggemeier losgeht und halt mit Medienkritik und so, macht ihr eine Sprachkritik, die sich nicht darauf bezieht, dass wir alle natürlich die ganze Zeit mit Floskeln um uns werfen. Du ja übrigens auch. Also im Vorgespräch der Sendung, ich wollte es mir noch merken, hast du irgendwie sowas gesagt wie, weiß ich nicht, jedenfalls wurden Termine vergeigt und so. Und da habe ich auch gedacht, okay, du hast aber auch schon einen guten Wortschatz.
Das liegt aber auch daran, dass, weil ich mich damit, glaube ich, so viel beschäftigt, ist eigentlich schlimm. Verwende ich mittlerweile mehr Floskeln als vorher. Das ist total absurd eigentlich, ja.
Aber es muss man ja betonen, es geht ja nicht darum, dass man sagt, natürlich verwenden wir die ganze Zeit
Floskeln. Natürlich.
Ja klar. Aber es geht dann tatsächlich um eine journalistische Recherche und die Frage, was macht das in dem Fall dann, wenn Journalisten so arbeiten?
Ich glaube, das ist auch der Punkt. Also es geht nicht um Gespräche, es geht nicht um ein Geplauder, möglicherweise auch nicht immer um eine Moderation. Ne? In einer Moderation, wo man auch viel live, ich weiß, es wird auch viel vom Blatt abgelesen.
Hier zum Beispiel.
Ja.
Ist alles geskriptet.
Genau, auch diese Ass bei mir, ne? Die sind alle
hier auf so jedes drauf. Einzelne.
Nee, also darum geht es uns primär nicht. Natürlich generell die Nachrichten, was verschriftlicht ist auf Webseiten und so weiter. Aber in Nachrichten, das ist nochmal eine ganz eigene Stilrichtung im Journalismus. Und da muss Sachlichkeit herrschen. Also das ist das Allerwichtigste. Und die Glaubwürdigkeit muss da bewahrt bleiben. Und da kann man nicht mit irgendwelchen Begriffen um sich hauen wie der Todeskandidat. Und das ist auch so ein Beispiel. Das benutzt mittlerweile fast jeder, aber auch überhaupt nicht mehr reflektiert. Man nimmt es einfach, es hat sich verselbstständigt, aber ein Kandidat ist ja immer jemand, der sich freiwillig aufstellt, ob in der Politik für irgendein Amt oder so, also immer freiwillig. Und ein Todeskandidat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute auf der Welt gibt und gerade die in welchen Diktaturen denn ums Leben kommen oder in den USA denn hingerichtet werden, dass die sich das ausgesucht haben, dass sie ermordet oder getötet werden. Ne? Das ist fragwürdig und gerade solche Begriffe, die analysieren wir und die prangern wir natürlich auch an. Das ist eine Journalismuskritik, die wir da äußern.
Nach der Arbeit, die ihr jetzt schon sehr lange macht, würdest du sagen, oder kannst du eingrenzen, was die Motivation ist hinter den verschiedenen Floskeln? Ich habe den Eindruck, manchmal geht es auch darum, neue Worte zu finden oder neue Bilder zu finden, weil man den Eindruck hat, die alten sind abgenutzt und es hört keiner mehr hin. Also es gibt immer so Wellen, finde ich. Es gibt so Wellen, wo... Jetzt blöderweise fällt mir jetzt gerade kein Beispiel
ein, aber wo man... Buzzwords, ne?
Also, ja, wo man, also ich bin, nehmen wir mal ein Wort wie die Balkanroute. Erstmal relativ wertfrei. Ich kann mir vorstellen, dass das in 3 Monaten völlig anders heißt, weil man einfach dieses Wort so oft gehört hat und ich habe den Eindruck, manchmal nutzen sich so Worte ab, dann fängt einer an, ein anderes Wort dafür zu benutzen und plötzlich verbreitet sich das und man hört dieses Wort vorher nicht mehr.
Ganz klar, ganz klar. Das ist auch schlimm, wenn sowas passiert. Also gerade wenn es in Richtung Nachrichten geht, wenn man die einfach so fraglos übernimmt, Flüchtlingsansturm und es gibt ja viele Begriffe, die sich dann leider auch verselbstständigen, die aber, wo man sich fragt, wie kommt eigentlich jemand drauf? Und das ist tatsächlich auch so eine Abnutzungsform, wie du auch vermutest. Das ist, findet auch statt. Und da sind gerade so die Boulevardmedien und Bild und wie sie alle heißen, natürlich prädestiniert. Also die hauen ja immer mit Buzzwords um sich, versuchen irgendwelche Doppelbegriffe, irgendwie Horrorcrash oder
Hitlerdroge.
Hitlerdroge war super. Ganz großartig, hat er natürlich nicht erfunden. Gut, er war Crystal Meth abhängig, aber auf Hitler, wie kommt man auf Hitler-Droge, ja? Also
ja, ich meine, zwei Verkaufsargumente für die Bild in einem Wort. Also ich meine,
ja, schlimm, ja.
Wahnsinn, das ist ja das Schlimme, man muss ja dann auch...
Weißt du, was mich nervt? Kennt jeder Sextäter? Ne? Also damit meinen die Medien natürlich, einer, der eine Frau oder einen Mann vergewaltigt hat, sexuell missbraucht, vielleicht sogar im schlimmsten Fall getötet hat. Aber ein Sextäter ist ja eigentlich der falsche Begriff. Es ist der Sexualstraftäter, nicht der Sextäter. Also ich habe auch mehrfach in der Woche, also ich begehe auch eine Sextat, also wahrscheinlich viele Menschen auf dieser Welt. Finde ich auch sehr fragwürdig, dass man bestimmte Begriffe, die eigentlich ganz klar sind, dann verkürzt und die dann falsch dargestellt werden.
Na, speziell in diesen Bereichen wird das ja ganz häufig gemacht, dass das so fast so ein bisschen... Oder in dem Fall, was heißt fast, dass es verharmlosend klingt und fast sogar entschuldigend oder verniedlichend oder so. Ist schon sehr krass manchmal. Aber um bei der Motivation zu bleiben, sagen wir mal, Abnutzung und man sucht neue Wörter für bestimmte Beschreibungen ist das eine. Habt ihr auch den Eindruck, dass es durchaus gewollte sprachliche Einflussnahme auf die öffentliche Meinung gibt? Oder sind das eher Zufälle und Unachtsamkeiten, die dann dazu führen, dass man Dinge mit völlig falschen Begriffen belegt? Also gibt es die Weltverschwörung oder nicht? Sebastian.
Beantworte das mit Ja oder Nein, jetzt. Natürlich, also gerade aus der Politik oder von Behörden gibt es immer wieder Begriffe, die denn in einer Pressemitteilung erscheinen oder beim Pressestatement und denn sich verselbstständigen, gar nicht mehr auch als Zitat erscheinen. Rotationseuropäer, ne? So eine Begriffe kamen auch von Behörden. Da gibt es einige Begriffe und da ist es die Aufgabe der Journalisten, eben genau das zu hinterfragen, das nicht einfach eins zu eins übernehmen und eben nicht, also wie auch wieder mal ein Beispiel mit der Bild, die es ja auch immer schafft, die Buzzwords und die großen Überschriften, aber denn du ganz klein sieht man, ach, das ist ja gar nicht von der Bild gemeint, sondern das ist ein Zitat von irgendjemandem. Aber es suggeriert natürlich, dass es auch die Meinung des jeweiligen Mediums ist. Das können wir schon beobachten, dass das gesteuert ist teils oder auch einfach mal unbedacht ist. Aus der PR, Wirtschaft, Politik, das ist egal.
Ich bin ja da in dieser ganzen Hauptstadt Pressemitteilungsrunde und so nicht drin. Weil ich krieg schon so genug Spam, aber gibt es da auch so Sachen, dass zum Beispiel dann der Regierungssprecher mal eine Nachricht rumschickt und sagt, bitte verwenden Sie in Zukunft nur noch dieses Wort oder so? Ich meine, ja, klingt so ein bisschen albern jetzt, aber.
Also ich bin jetzt auch nicht bei den verschiedenen Presseveranstaltungen dabei. Also das ist nicht unbedingt mein Metier, aber das wäre mir neu. Also das hätte ich definitiv gehört. Und ich glaube, das wäre auch ein Eklat. Da würde es sofort einen wie Thilo Jung geben, der in seinem Badeschlappen denn irgendwie vor dem Bundespressesprecher.
Echt, der Badeschlappen?
Nee, er kommt immer manchmal so rüber.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, also er hat mit Sicherheit irgendwie ein gutes Anliegen, aber kommt manchmal sehr seltsam rüber. Aber so einen kann ich mir vorstellen, der würde sofort irgendwie raustwittern. Da gibt es irgendwie einen Shitstorm mit tausenden Leuten, die sagen, alles doof und so. Nee, das gibt es nicht.
Die es am nächsten Tag wieder vergessen haben. Aber
ja, genau.
Wir hören einen Song, den du mitgebracht hast, nämlich von Muse, Nights of...
Sehr geil.
Cydonia, ne? Sagt man.
Egal ob Werbetext, Warteschleifenansage oder die Nachrichten, Sprache sagt meist mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Sebastian Pertsch schaut deshalb lieber zweimal hin. Zusammen mit Udo Stiel betreibt er seit kurzem die Floskelwolke. Das preisgekrönte Online-Projekt analysiert Phrasen in den Medien. Mit Sprache befasst sich auch ihr neu erschienenes Buch. Ihr Anliegen ist uns wichtig. So lügt man mit Sprache. Pertsch und Stiel blicken auf alltägliche Formulierungen, die komplexe Zusammenhänge verharmlosen und analysieren die Sprache der AfD. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und FluxFM Spreeblick, Journalist und Autor Sebastian Pertsch.
So, jetzt sind auch alle wach.
Moin. Und,
moin. Ebenfalls von dir ausgewählt, System of a Down. Dann doch auch mal gerne ein bisschen heftiger, ja?
Ja, aber hallo. Live sind die ja wirklich großartig. Sie spielen zwar irgendwie nur eine Stunde, 15, 20 Minuten. Das ist eigentlich ein Witz.
Das reicht ja auch.
Also wenn man gerade so zu den Ärzten das vergleicht, die drei oder vier Stunden spielen. Aber tatsächlich nach locker einer halben Stunde ist man auch durch. Also wie schon erwähnt, ich liebe es, wirklich direkt davor zu stehen in der Crowd, im Pogo-Kreis. Das Moschen gehört irgendwie dazu. Und, aber
du bist dann so mitten in der Moshpit drin und tobst damit.
Ja, völlig irre eigentlich. Und man geht eigentlich immer verletzt raus. Aber das find ich sehr geil. Also, aber bei System of a Down, die ich ja auch schon jahrelang höre, ist das live nochmal was ganz anderes. Da bist du auch nach einer halben Stunde komplett durch. Mhm. Und was es da für Bewegung gibt, war auch schon bei etwas düsteren oder lauteren oder heftigeren Bands und auch Manson war fast nichts dagegen, obwohl da auch viele Chaoten waren. Aber das geht gut ab, das macht richtig Laune.
Was heißt denn in dem Fall Chaoten? Ich meine, also ich bin da das letzte Mal, dass ich dann doch nach vorne gegangen bin, was war denn das? Das war in der Neuen Welt bei den Baby Shambles, glaube ich. War das? Ich muss jetzt gerade überlegen, ob das Baby Shambles oder. Nee, es war nicht Libertines. Das war Baby Shambles, die ganz großartige Platten gemacht haben, finde ich. Und Pete Doherty mag ich sowieso immer noch. Und da hat es mich so genervt, dass das Publikum so lahm war. Und dann gab es dann doch eine Zugabe nach einer halben Stunde Wartezeit oder so. Und Leute so, also es ist so selbstverständlich, dass der Künstler nochmal kommt und die Band nochmal kommt. Und da war ich so genervt und hatte dann auch ein paar Bier getrunken. Und dann dachte ich, ich muss da jetzt nochmal mit nach vorne. Und das hat super Spaß gemacht. Aber meine Kondition reicht da jetzt nicht mehr für ein ganzes Konzert. Aber früher war ich dann schon irgendwie gerne dabei. Ich kann mich aber daran erinnern, dass so, ja, so als das noch Pogo hieß und relativ harmlos war, gab es schon so eine große Verbundenheit, also dass man sich gegenseitig hochgeholfen hat und
das
so.
Ist das der ist Punkt. Schon immer noch. Das war ja deine Frage, ne? Was meine ich eigentlich mit Chaoten? Mhm. Also gerade was ich bei den Ärzten immer wieder feststelle, da geht's auch rabiat zu im Pogo-Kreis, völlig klar. Mhm. Bei einer Wall of Death plump, da fliegen auch ein paar einfach mal runter. Aber das finde ich immer großartig. Habe ich noch nie anders erlebt bei den Ärzten. Egal, sobald einer unten ist, wird ein Kreis drum gemacht, dass da bloß keiner nochmal irgendwie stolpert. Es wird aufgeholfen, wird nochmal nach einer Brille gesucht und so. Wobei irgendwie ist da nochmal richtig abgeht in der Musik und dann so, nein, wo ist die Brille und so, das ist schon sehr skurril, aber man achtet wirklich aufeinander und das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, aber denn im Vergleich zu System of a Down und anderen, gibt es halt irgendwelche, die das vielleicht auch nicht so häufig erleben im Pogo-Kreis und dann wirklich völlig ausrasten, also fast schon schlagen oder mit den Ellbogen und teils dann auch verletzen. Also ich habe das genau bei System of a Down war, hatte ich auch eine Situation, wo ich ausgenockt war. Für wahrscheinlich nur eine Sekunde oder zwei. Dann lag ich auf dem Boden, bin dann wieder hochgekommen. Aber sowas habe ich noch nie erlebt.
Was ist das Skurrilste, was dir dabei mal passiert ist? Gab es irgendeine besondere Geschichte, weil du gesagt hast, du bist verletzt worden?
Ja, mal verletzt ist man immer. Man blutet irgendwie immer an irgendwelchen Körperstellen, Kniescheiben oder was auch immer.
Ja, Logo.
Ja, wir sind ja die alten Rocker.
Ja, verbringst du einen Tag ohne Blut zu bluten? Nee.
Also nö, also eigentlich finde ich jetzt nicht schlimm. Also es ist wirklich nur sehr selten, dass das was Ernsthaftes passiert.
Ich habe mal in Roskilde einen Lederjackenärmel verloren und das war deswegen so total albern, weil ich den Eindruck hatte, also das war das einzige Mal, dass ich wirklich so ein bisschen Angst hatte, weil es so eng wurde, dass ich gemerkt habe, ich kann mich da körperlich nicht mehr gegen wehren.
Das also, ist vorne, glaube ich, auch ganz problematisch. Also so in den ersten Jahren, da war ich bei den Ärzten auch in meiner ersten Reihe und so. Das ist natürlich ein übles Gequetsche. Oder auch bei Rammstein zum Beispiel, da war ich auch bei der bei dieser Aufzeichnung, die es dann auch als Album gab, auch als Videoaufzeichnung live in Berlin, da war ich auch vorne in der ersten Reihe. Man sieht mich absurderweise auch, ich habe es denn mal gezählt, 17 Mal vorne. Ich noch so als mit Zahnspangen und so ganz
echt?
So der. Ja, mich wirst du nicht mehr erkennen, halt. Aber egal, jedenfalls, da gibt es ein ordentliches Gequetsche, das mag ich auch nicht mehr.
Nee, da hatte ich auch tatsächlich so, ist ewig her, aber da habe ich wirklich den Eindruck gehabt, okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr und habe mich dann tatsächlich auch rausheben lassen, weil ich da wirklich Schiss hatte und hatte aber die Arme die ganze Zeit so vor der Brust verschränkt, ne? Um da halt natürlich so ein bisschen mehr Gegenwehr zu haben und dann habe ich mich da so rauszerren lassen und als ich dann sozusagen in Freiheit war, fehlte der rechte Ärmel meiner Lederjacke, aber exklusive Futter. Das heißt, das Futter war noch da, aber nur dieser Lederteil war weg. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also der muss ja entweder an der ganzen Naht aufgerissen worden sein, so als abgeschält. Mhm. Weil ich habe nicht gemerkt, dass der mir abgestreift wurde oder so.
Das völlig. Aber das sah denn auch bestimmt komisch aus, oder?
Es sah bestimmt scheiße aus, ja, seien wir ehrlich. Und vor allen Dingen war ja jetzt eine Lederjacke dann auch nichts, was man sich mal so eben neu gekauft hat. Das war schon irgendwie doof. Aber natürlich auch toll, wie so eine Sachen immer sind. Du hast gerade Rammstein erwähnt, dann hören wir die doch jetzt einfach. Keine Lust hast du dir ausgesucht. Der mannigfaltige Musikgeschmack von Sebastian Pertz spiegelt sich in dieser Sendung wieder, nämlich mit Omara Portuando, die ich halbwegs richtig ausspreche, nicht mehr vermuten lasse, Tierra. Woher kommt das bei dir?
Ich schätze einfach diese kubanische Musik sehr. Auch viel aus Latein- und Mittelamerika. Ich war ein Jahr ja in Südfrankreich und habe dort sehr viele Freiwillige kennengelernt und viele vor allen Dingen, die aus Mittel- und Lateinamerika kamen. Und diese Freundschaften, die meisten sind zumindest immer noch erhalten. Und ja, so kam irgendwie die neue Musik auch zu mir. Das war 2005, 2006 und Das ist übrigens auch, die hat auch bei Buena Vista Social Club, daher kennt man sie wahrscheinlich auch ein bisschen besser, hat sie da auch mitgewirkt.
Du hast gerade gesagt, viele Freiwillige kennengelernt?
Na, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht und da gibt es dann halt irgendein Firma oder eine Projektgruppe, bla, die aus der Welt herkarren und dann in irgendwelchen Projekten arbeiten. Ich habe in so einem Internatsheim gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen, habe dort mit den Musikgruppen gehabt abends und habe auch als Erzieher dort gearbeitet. Und darüber habe ich halt sehr viele Leute kennengelernt.
Sag mal, jetzt reden wir die ganze Zeit und erwähnen auch das Buch. Magst du mal eine kurze Stelle vorlesen oder mal auf ein paar Begriffe eingehen, über die wir uns dann in den Kopf, die Köpfe heiß reden können?
Ja.
Hast du zufällig was vorbereitet, Sebastian?
Käsefondue, kennst du das noch von damals? Ich habe mir was vorbereitet, das war doch so ein Evergreen bei RTL Samstagnacht. Ich habe doch immer was vorbereitet und okay.
Es ist immer blöd, wenn man sowas macht und der andere kennt es nicht.
Aber du kennst die Show, oder? Mit Olli Dietrich und Wiegald Boning und...
Also ich weiß, dass es die gibt.
Okay.
Das war so die Zeit, in der ich aufgehört habe, Fernsehen zu gucken. Hält bis heute an
übrigens. Übrigens sehr weise. Also ich gucke jetzt seit locker 5 oder 6 Jahren einfach gar kein Fernsehen mehr. Natürlich irgendwie über die Mediathek noch so ein paar Dokus oder so. Fußball, ja, okay. Aber so der ganze andere Wisch und ich vermisse es kein bisschen. Also ich bin so froh, von dieser Droge wegzukommen.
Ich habe neulich mal Tatort geguckt, weil der ältere Sohn irgendwie meinte, weiß ich nicht, ne, saß der sonntags so und dann fing Tatort an und wir so, so, nee, lass doch mal einen Tatort gucken. Irgendwie. Und der ist ja auch alt genug. Und ich fand's so furchtbar. Ich fand's so unterirdisch.
Da machst wirklich. Du dir jetzt aber richtig viele Feinde mit,
das ne? Das ist mir total schnuppe.
Ja. Aber es ist schön, das sehe ich genauso.
Es gibt, glaube ich, bestimmt Ausnahmen und gute Skripte und so. Ich finde die Dialoge unterirdisch, die Storys konstruiert ohne Ende. Ich find's wirklich schlecht. Und das, ja, geht mir einfach so. Sue me! So, du wolltest vorlesen.
Ja, ich wollte was vorlesen. Nicht etwas Lustiges, denn wir haben jetzt schon schön viel palabert und auch ein paar amüsante Beispiele gegeben. Bei mir geht es so ein bisschen um die Rhetorik der neuen Rechten und da einen kleinen Abschnitt über ja, Flüchtlingssaison, würde ich es mal nennen. Leider werden häufig auch unbedacht Metaphern verwendet. Einst neutrale Wörter wie Asylant oder Flüchtling haben ihre Unschuld verloren und werden zudem inflationär mit Sprachbildern versehen, die Bedrohungsgefühle auslösen. Da ist von einem Flüchtlingsstrom die Rede, als stünden sie unter elektrischem Strom oder von einer anrollenden Flüchtlingswelle und sogar einem heranschwemmenden Flüchtlingstsunami, den man abpuffern oder schultern müsse, vermutlich auf dem Surfbrett. Trotz der Festung Europa gibt es eine verheerende Flut nach Westen. Und in der Flüchtlingssaison reisen die Bootsmigranten besonders gerne. Ruhige See, Spargelzeit. Gerne wird auch in der Waffenkammer gegraben, wenn von einem Ansturm der Flüchtlinge geredet wird oder wenn sich die Lage an der europäischen Grenze verschärft. Man müsse die Flüchtlings- oder Asylantenflut unter und den Schwarm von Leuten doch abwehren oder eindämmen, als rollten wieder Panzer nach Deutschland. Die illegalen Einwanderer sind auf dem Vormarsch. Der Wirtschaftsflüchtling wird erfunden, dem die Notwendigkeit des legitimen Asylantrages abgesprochen wird, anstatt besonders vom Armutsflüchtling zu sprechen. Arbeitskräfte werden importiert, womit Individuen zu Massenprodukten verkommen. Die krampfhafte Suche nach Synonymen, anstatt einfach nur nüchtern zu sagen, es kommen momentan sehr viele Menschen hierher, trägt dazu bei, Inhalte zu verharmlosen oder sie wenigstens unpräzise darzustellen. Durch dieses diffamierende Klima fühlen sich leider immer mehr Feinde des Geschichtsunterrichts zum Handeln motiviert. Sprache manipuliert. Die emotional aufgeladenen und verbrannten Formulierungen stehen auch für einen respektlosen Umgang mit Menschen, von denen die meisten ihr Land aus bedrohlichen Situationen heraus verlassen, weil viele um ihr Leben fürchten müssen. Nicht selten flüchten Menschen aus den Krisengebieten zu uns, in die wir Waffen liefern und wir eine große Mitschuld an dem Leid tragen.
Tja, jetzt habt ihr den Eindruck davon bekommen, was das für eine Arbeit ist, sich mit der Sprache und diesen verschiedenen Bildern und Begriffen auseinanderzusetzen, die Udo und Sebastian sich da gemacht haben. Das ist in dem Fall schon sehr, sehr krass, finde ich. Weil das wirklich die Leute völlig enthumanisiert. Also das hat man in den letzten Monaten ganz häufig gehabt, dass man selber schon das nur noch so als Sache sieht, die da passiert. Und sich zwischendurch auch immer wieder erden muss und immer wieder sagen muss, es geht da um sehr, sehr viele einzelne Schicksale. Jetzt gerade in diesen Tagen gelesen, dass sich die Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen jetzt aus Griechenland zurückziehen, weil sie nicht Teil dieser Rückführungsmaschinerie sein wollen und so. Das wird alles immer furchtbarer. Was die Medien angeht und die Sprache angeht, ist ja auch so ein merkwürdiger Effekt, oder ist ja natürlich nicht merkwürdig, gerade die, die immer von Lügenpresse reden und so, beziehen sich ja dann ganz oft auf Artikel aus vielleicht nicht ganz so seriösen Zeitungen oder so, oder verknüpfen dann auch gerne mal aus seriöseren Medien und anderen irgendwas zusammen. Seid ihr da halbwegs durchgestiegen noch?
Also gerade diese Begriffe wie Bootsmigrant und Flüchtlingsansturm, was ich auch gerade erwähnt habe, so ein paar Begriffe, die analysieren wir auch mit der Floskelwolke und das können wir dann auch analysieren. Durchgestiegen ist natürlich so eine Frage. Wir haben natürlich auch nicht jeden Tag Lust, uns die ganzen Sachen da durchzulesen. Mhm. Also man muss sich ja einfach nur bei Facebook bei irgendeinem komischen Kommentar und die Kommentare, das ist furchtbar. Ich bin gestern zufällig, also wirklich, ich habe mich verklickt. Also das passiert einem, ja, passiert einmal, aber so bei irgendeinem Fokusartikel, wo es dann auch genau um diese Richtung ging und darunter einfach nur mal so einen Blick geworfen und als Nachrichtentyp bin ich ja immer so, der schnell rüberblickt und so, also mir ist richtig schlecht geworden. Einfach nur 4-5 Kommentare überblickt und nur Hass, nur Hass, nur Hass. Das ist eklig. Das ist ganz eklig und wenn wir auf die AfD, auf Pegida gucken, ja, das ist schon sehr faszinierend. Ne? Also wenn sie sich als Asylkritiker oder Asylgegner bezeichnen, ja, das klingt so ein bisschen als, als wären die damals die Bücher verbrannt haben 1933, als wären das Literaturkritiker. Ne? Mhm. So klingt das für mich.
The Blues Brothers, Shake Your Tail Feather. Sebastian Patsch ist zu Gast im Studio. Wir reden über Sprache. Wir reden über Sprache. Hatte ich vor für die Sendung, dass wir so eine Strichliste machen. Wer hat
so ein Bullshit-Bingo spielen.
Ein Bullshit-Bingo. Mhm. Aber ich glaube, so schlimm war es nicht.
Nö, es ging.
Geht's dir aber nicht auch manchmal so? Ich finde Sprache extrem wichtig und ich achte ganz doll drauf. Ich versuche zu gendern, wobei ich dieses große I und so in der Schrift finde ich ganz furchtbar und mache dann lieber Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder so, weil ich das einfach schöner finde und die Zeit muss sein. Das klappt auch nicht immer. Manchmal findet man geschlechtsneutrale Begriffe, manchmal nicht. Und dann finde ich es dann in dem Moment vielleicht auch nicht so schlimm. Oder man nimmt nur den weiblichen bla 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 bla. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, in dem Moment, wo ich den Eindruck habe, es schränkt mich ein in meinem Redefluss, wird es schwierig. Also wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss, ist das jetzt alles total korrekt, was ich sage oder so. Ich glaube, das ist unmöglich, speziell so im in der Live-Rede, so wie wir das hier gerade machen.
Ja, aber das sagte ich, glaube ich, auch schon. Also in der Moderation ist das immer noch so ein bisschen was anderes. Natürlich, klar, man sollte schon schön sprechen, man sollte wohlbedacht reden. Aber ich habe damit nicht so die großen Probleme, wenn man Floskeln oder Phrasen, also zumindest diese harmlosen im normalen Gespräch erwähnt. Das war ja absurd, würde man das anprangern. Es gibt sehr viele Sprachpingler. Wir haben auch sehr viele Fans, die Sprachpingler sind. Die müssen wir manchmal bremsen, weil wir uns auch nicht als Puristen sehen. Mhm. Wir wollen in einem ganz gezielten Bereich der Nachrichten etwas mehr Professionalität einbringen.
Der Begriff Sprachnazis wäre jetzt übertrieben, oder?
Nee, Grammatik-Nazi, nee, sind wir nicht. Und genau, auch so Tippfehler oder so, das interessiert uns gar nicht. Mhm. Also wir sehen uns natürlich auch als Pedanten, aber nicht als Extremisten. Da gibt es wirklich sehr viele, die dann alles anprangern. Es gibt zum Beispiel, also was wir auch anprangern in der Floskelwolke, ist zum Beispiel zeitgleich. Ne? Zeitgleich sollte man nicht nehmen, weil es gibt es in der Regel nicht, dass etwas zeitgleich ist, also in einem Zeitraum etwas zeitgleich stattfindet. Das ist unrealistisch. Deswegen sollte man eher gleichzeitig reden, also gleichzeitig verwenden. Mhm. Aber das ist mittlerweile ein Synonym. Ne? Mhm. Und das wird auch kritisiert. Also lustigerweise von den sprachbegeisterten Menschen, die wollen das unbedingt differenziert sehen. Und andere sagen, naja, aber die Sprache verändert sich. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was uns irgendwie zugute gehalten wird, was wir auch im Buch geschrieben haben, dass wir das sehen, dass die Sprache sich verändert, dass natürlich der Gay, der damals noch in den 70er Jahren einfach so der fröhliche Mensch war, heute ist es der Homosexuelle, auch das Wort geil, ne? Geil ist mittlerweile alles, auch der Dorsch ist sehr geil und das sind Veränderungen in der Sprache und die muss man irgendwie auch anerkennen, da kann man nicht irgendwie so einen Duden hochhalten, irgendein Werk aus dem 19. Jahrhundert, was das für eine ursprüngliche Bedeutung hat, die Sprache gehört den Menschen und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was manche dann auch irgendwie außer Acht lassen, die dann einfach nur sagen, das steht aber in dem Regelwerk und deswegen muss das so sein.
Dabei gibt es ein paar Beispiele. Ich weiß zum Beispiel bei den Beispielen, Sinn machen, ist sowas. Also ich hatte eine Zeit lang auf Spreeblick so ein paar Leute, die dann mich, aber da mag ich es auch, also die mich darauf hingewiesen haben und wenn ich dann geschrieben habe, ja, das macht total Sinn, ist eigentlich so eine Überführung aus dem Englischen, ne? Makes sense, so, und eigentlich bei uns gibt es das nicht, sondern das heißt halt, es ist sinnvoll.
Ja, oder es hat Sinn ergeben.
Oder es hat Sinn ergeben, genau. Mhm. Anscheinend und scheinbar war auch immer so ein Streitpunkt und dann gibt es dann so Sachen.
Ja, also Make Sense ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also es gibt ja, also absurd wird es dann, wenn es deutsche Begriffe schon gibt, die dann irgendwie aus dem Englischen trotzdem zurückgeholt werden oder so. Also so dieses Hin und Her. Und da ist genau das auch ein gutes Beispiel. Oder Luftschläge, ne? Also eigentlich ist es ja Airstrike, also ein Luftangriff oder ein Luftbombardement. Und Luftschlag klingt für mich immer so ein bisschen nach Zirkus. Da hat irgendwie so ein Clown einen Luftschlag gemacht und so. Dabei werden der Menschen gerade getötet oder je nach Definition ermordet. Und da passt das Wort oder die Formulierung Luftschlag einfach nicht.
Hängt dir das manchmal zum Hals raus? Diese Recherche und diese Beschäftigung damit? Diese ja doch dann pedantische Beschäftigung damit?
Mir geht alles relativ schnell auf den Sack. Also ich bin jemand, der sich schnell langweilt. Mhm. Ich brauche immer neue Sachen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es zu dieser sehr seltsamen Biografie bei mir gekommen ist.
Ich kenne das.
Also es gibt unglaublich viele Dinge auf der Welt, die mich überhaupt nicht interessieren. Aber es gibt umgekehrt, glaube ich, noch mehr Sachen, die mich interessieren. Und erstmal so generell. Aber dieses Projekt weiß sich auch immer weiterentwickelt, weil wir jeden Tag 20, 30, manchmal 40, 50 Feedbacks bekommen, über Twitter gerade ganz viel, Floskelwolke bei Twitter, bei Facebook ein bisschen weniger. Sowieso erstaunlich. Irgendwie bei Twitter wird viel mehr kommuniziert, diskutiert, eigentlich, was ich ganz wichtig finde. Bei Facebook wird nur geliked, da passiert nichts.
Total. Ja. Geht mir genauso. Ich bin deswegen Facebook so ab und zu. Ja. Twitter fast die ganze Zeit, leider. Ich weiß auch, dass du da auf Twitter sehr aktiv bist und ich kann das nachvollziehen.
Aber trotzdem nochmal zurückzukommen, also die Floskelwolke ist weiter ein ganz großartiges Projekt und was ich mit Udo Stiel mache und weil es sich irgendwie immer wieder verändert, weil da so viel passiert, weil wir auch gerade so ein bisschen an einer neuen Website basteln, das dauert aber noch so ein paar Monate, Und weiter was Neues passiert. Ich glaube, wäre es der Stand vor anderthalb Jahren, da hätte ich vielleicht schon eher gesagt, naja, war toll. Mhm. aber da sich etwas verändert, da bin ich auf jeden Fall.
Man muss es für sich selbst interessant
halten. Ja, na klar, genau.
Wir hören jetzt natürlich Udo Jürgens mit einem wirklich, falls ihr ihn nicht kennt, falls ihr zum Beispiel jünger seid, kann ja sein, kann passieren, mit einem bemerkenswerten Song, den du da rausgesucht hast, das Ehrenwerte Haus. Ist so Udo Jürgens von seiner sozialkritischen Seite. Kann man nicht anders sagen, oder?
Ja. Soll ich dazu denn noch was sagen?
Nö. Ja. Ich glaube, der Song spricht für sich selbst.
Ja. Jawohl, ja.
Du hattest ja erwähnt, dass du auch selber programmierst. Das heißt, machst die Website, machst du das auch alles oder macht ihr das in einem Team? Das machst du.
Nee, also Udo ist ein hervorragender Nachrichtensprecher, Redakteur und weiß beim Thema Sprache unglaublich viel und wir bereichern uns in ganz vielen Dingen. Mhm. Die Website, die programmiere ich vor allen Dingen, ja, also die ganze Technik.
Und wenn du erwähnt hast, das wird jetzt ein paar Monate dauern, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass du ja noch ein paar andere Sachen zu tun hast, aber kannst du so einen Ausblick geben, weil du auch so angedeutet hast, ihr wollt da neue Funktionen einbauen oder das noch alles noch mal ein bisschen aufbohren, damit das interessanter ist. Ich meine, so Datenvisualisierung ist ja ein super spannendes Thema, da kann man bestimmt eine Menge machen, ist aber auch sehr aufwendig.
Genau, das ist der Punkt, warum es einfach auch noch so ein bisschen dauert. Also wir sitzen schon ein Weilchen dran, aber es wird tatsächlich noch ein Weilchen dauern. Thema Datenvisualisierung, aber auch bisher haben wir nur eine One-Page. Also es ist tatsächlich nur eine Seite, die ist sehr lang, aber die werden wir ein bisschen aufbrechen. Also wir haben unten auf unserer bisherigen One-Page ein Glossar, wo wir die ganzen Begriffe nicht nur einfach hinklatschen, sondern auch sagen, warum. Manchmal auch ein bisschen humorvoll geschrieben, also es ist halt schon eine Mischung aus diesem ernsten Anliegen, aber trotzdem, dass wir es unterhaltsam rüberbringen, mit der Hoffnung, dass wir einfach ein paar mehr Leute erreichen. Und dieses Glossar werden wir zum Beispiel ausbauen. Also da gibt es deutlich mehr Sachen. Es wird, also was auch immer wieder gewünscht war, ist so Positiv- und Negativ-Beispiele aufzuführen. Also nicht nur zu sagen, ja, der, jetzt nenn mir mal eine Floskel. Makes sense hatten wir ja gerade. Macht ja. Sinn, haben wir ja auch drin. Dass wir nicht nur einfach sagen, makes sense und warum das falsch ist, sondern auch mal sagen, wie wird das denn häufig einfach auch falsch verwendet? Also manche können sich das nicht so richtig vorstellen. Oder umgekehrt geben wir dann auch ein paar Positivbeispiele, wie es denn besser geschrieben werden sollte. Mhm. Genau, und noch ein paar andere Geschichten.
Ich finde anscheinend und scheinbar ist ein spannendes Beispiel. Also anscheinend ist ja, wenn man den Eindruck hat, dass etwas so und so ist, und scheinbar ist, dass es nur so wirkt, als wäre es so.
Es gibt ganz viele Begriffe, die wir...
Ist das nicht dann doch das Gleiche? Nee, ich habe es, glaube ich, falsch erklärt.
Also es gibt tatsächlich sehr viele, die auch in so eine ähnliche Richtung gehen, die wir aber gar nicht analysieren können. Denn
das ist ja auch nicht so richtig euer Thema, oder?
Ja, es könnte schon Richtung Floskel gehen oder fragwürdiger Formulierung, aber es muss ja irgendwie, da steckt immer ein Kontext dahinter. Mhm, genau. Manchmal ist es richtig, manchmal ist es sehr fragwürdig, wenn man einen Begriff irgendwie da und da setzt. Und deswegen, gerade bei diesen Kontextbasierten, da können wir tatsächlich keine Analyse bieten. Höchstens bei anderen Analyseformen, an denen wir gerade noch basteln. Aber das über die Suchmaschine, über Google, über die Schnittstelle davon, das ist technisch nicht machbar.
Ich muss das gerade, als du gesagt hast, wir haben eigentlich nur eine Seite, musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil es erinnerte mich an die Zeiten, als man Webseiten, als es Agenturen gab, die Erstellung von Websites in Seiten sich haben bezahlen lassen. Pro Seite 500 Mark.
Geil.
Genau, ach, eins ist mir gerade noch eingefallen, Leitmedien. Sagt ihr was? Das Projekt von unter anderem von Raoul Krauthausen, wo es um Sprache in Bezug auf Menschen mit Behinderung geht?
Ja, klar.
Ja. Habt ihr da irgendwie, gibt's ja bestimmt eine riesen Schnittmenge.
Wir haben uns diesem Thema noch nicht so groß gewidmet mit der Floskelwolke. Wir wissen aber, dass Krauthausen auch uns folgt bei Twitter und Facebook und hier und da auch, gerade wenn es um so fragwürdige Begriffe, wir haben auch an den Rollstuhl gefesselt.
Ja, ja.
Also das ist so unsäglich, es wird immer wieder verwendet.
Sie ist an den Rollstuhl gefesselt.
Ja, gebunden mit Kabelbinder und so. Es wird immer noch verwendet, ja, es ist ganz schlimm.
Oder seit 10 Jahren leidet sie an, wenn die Person vielleicht gar nicht leidet.
Ja, genau. Nee, da gibt es noch keine Kontakte.
Macht mal.
Machen wir.
Ich glaube, das passt.
Denke ich auch.
Ich habe so den Eindruck, dass sich da viele Menschen gut verstehen können. Sebastian, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Frohe Ostern euch da draußen, kann man nur sagen. Wenn ihr jetzt diese Sendung als Wiederholung hört, in einem halben Jahr oder so, so rund um Weihnachten, gibt es ja immer so eine kleine Pause, dann ist jetzt dieses Frohe Ostern total bescheuert.
Was hören wir denn jetzt zum Schluss?
Achso, wir hören Herbert Grönemeyer nochmal zum Abschied. Da musst du dann ja doch nochmal was zu sagen.
Ich muss dazu was sagen. Ist ein Lied, glaube ich, was kaum jemand kennt oder nur sehr wenige tatsächlich, weil das Lied ist erstens Englisch und zweitens irgendwie auch nur ganz unten auf irgendeinem Sampler oder auf irgendeiner CD Best of. Da gibt es ja bei jedem Musiker irgendwie 30, irgendwie, wenn sie 30 Jahre draußen sind, immer wieder Best of und so, irgendwie ganz unten erschien das. Aber das Original, und das ist eigentlich das Spannende, ist ein Song aus dem Berliner Ensemble. Das Berliner Ensemble hatte, das ist, ich weiß nicht, ungefähr 15, 13 Jahre her, ein großartiges Stück gehabt von Leon, also von Büchner, Leons und Lena. Und da hat Herbert Grönemeyer die Musik zugeschrieben. Und auch live, also er nicht, aber das Orchester war live dort. Die Nina Hoss hat dieses Lied im Original gesungen und das ist eine ganz fantastische Aufführung gewesen. Man hat auch nicht ansatzweise mitbekommen, dass das was von Grönemeyer ist, hätte man das gewusst schon, ja. Und das war eine ganz, ganz tolle Inszenierung und das Berliner Ensemble schätze ich ja sowieso sehr und fand das sehr beeindruckend, dass Grönemeyer da was Neues draus gemacht hat.
Dann hören wir uns das jetzt an und vorher sage ich dir aber noch Tschüss. Danke.
Gerne.